Michaela hat es gesagt, wir machen weiter mit unseren Reisegeschichten und eine davon habe ich euch jetzt gleich zum Anfang mitgebracht. Eine Familie fährt in den Urlaub. Der Wecker klingelt nicht und sie haben deshalb verschlafen. Alles wird jetzt so richtig hektisch. Schnell die Koffer ins Auto stopfen, kurz einmal grob durchzählen, ob man die richtige Anzahl an Familienmitgliedern hat. Sie rasen zum Flughafen, sie rennen dadurch, checken in letzter Minute ein. Das Gate schließt sich hinter ihnen. Sie sitzen im Flugzeug. Durchatmen. Alle haben es geschafft. Wirklich alle? Nein. Denn es fehlt Kevin. So grob zusammengefasst die Handlung des Films Kevin allein zu Haus. Kevin erlebt im Anschluss an dieses Vergessenwerden einige Abenteuer in seinem Haus, aber das ist heute nicht unser Thema. Eine Geschichte des modernen Vergessenwerdens haben wir ja schon gehört und vielleicht ist euch das ja auch schon mal so ähnlich passiert. Ihr habt wen vergessen, ihr habt jemanden im Trubel des Weihnachtsmarktes in Esslingen verloren. Oder ihr wart vielleicht auch die Person, die vergessen wurde. Ich wurde zum Beispiel als Kind mal bei meiner Oma vergessen. Gibt schlimmere Orte, um vergessen zu werden, muss man echt dazu sagen. Und tatsächlich auch nur 5 Kilometer Entfernung, also ganz undramatisch. Beim Vorbereiten sind uns tatsächlich ganz viele Geschichten eingefallen, wem das schon mal passiert ist, wo wir schon mal von wem gehört haben, der sowas erlebt hat. Alles mit ganz unterschiedlichem Grad an Dramatik. Und eben, wer schon mal mit der Familie oder mit einer größeren Gruppe in einer Ansammlung von Menschen unterwegs war, der weiß, wie schnell man sich aus dem Blick verliert und dann eben auch jemand verloren geht. Falls ihr das schon erlebt habt, dann seid ihr in guter Gesellschaft. Die Psychologie hat sogar ein Phänomen benannt, das beschreibt, warum Eltern ihre Kinder, also ihre Babys und Kleinkinder vor allen Dingen, vergessen. Vor allen Dingen jetzt im Sommer wieder viel thematisiert, weil Kinder im Auto vergessen natürlich auch gefährlich werden kann. Das Forgotten Baby Syndrome beschreibt, wie sich in unserem Hirn bewusste und unbewusste Verhaltensmuster vermischen. Und gerade in der Anfangszeit ist es bei Eltern scheinbar so, dass ums Baby kümmern eine bewusste Entscheidung ist und alles andere wie Autofahren, Aussteigen, Einkäufe ausladen, unbewusste. Und wenn die unbewussten Entscheidungen übernehmen, dann vergisst man schnell mal das, was man bewusst tun muss und dann verbringt das Baby vielleicht auch mal 1-2 Stunden in der Garage anstatt im Bett, weil es auch noch vom Kopf an einem sicheren Ort abgespeichert wird und dann eben vergessen wird. Oder es sind eben die äußeren Umstände, der Trubel, zu viele Leute, die dafür zu führen, dass jemand vergessen wird. So oder so, wenn ihr das schon mal erlebt habt, kann ich euch beruhigen. Auch ganz besonders auserwählten Eltern bleiben solche Erlebnisse nicht erspart. Und dazu lese ich euch jetzt den Predigttext aus Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie mit ihm für das Fest dorthin, so wie es üblich war. Und als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber seine Eltern merkten es nicht. Sie dachten, er ist bei den anderen Reisenden und wanderten einen ganzen Tag weiter. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten, doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Am 3. Tag entdeckten sie ihn endlich im Tempel. Dort saß er mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, waren sehr erstaunt über seine klugen Antworten. Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Seine Mutter fragte ihn, »Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Er antwortete, wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Jesus wuchs heran, er wurde älter und weiser. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Wir bekommen einen ganz kleinen Einblick in die Kindheit Jesu. Zusammen mit der Geburtsgeschichte, die auch im Lukas-Evangelium berichtet wird, ist das tatsächlich alles, was wir erfahren von Jesus, bevor er dann mit etwa 30 sein Wirken beginnt. Und auch diese Geschichte beginnt eben wie der Film aus unserem Predigttitel erstmal mit einer Reise. Jesus reist mit seinen Eltern und Verwandten nach Jerusalem zum Passafest. So weit, so normal für die damalige Zeit. Passa gehörte zusammen mit dem Laubhüttenfest und dem Erntedankfest 50 Tage nach Passa zu den Wallfahrtsfesten des Judentums. Eigentlich sollten gläubige Juden in dieser Zeit zu jedem der Feste nach Jerusalem reisen. Aber die weit verstreut Lebenden haben sich dann doch oft nur auf den Besuch eines Festes beschränkt. Ob die Familie von Jesus nur zum Passafest nach Jerusalem gereist ist oder zu allen Festen, das erfahren wir nicht. Aber wir erfahren, Jesus wächst in einem frommen Umfeld auf und lernt von klein auf die Bräuche und Traditionen der jüdischen Religion. Und auf dieser Reise passiert es dann. Jesus wird vergessen. Oder eigentlich ja auch nicht wirklich, denn er geht ja einfach nicht mit. Die Situation ist aber schon ein bisschen ähnlich wie bei Kevin. Im großen Trubel der Gruppe, die sich da auf den Weg macht, fällt es gar nicht auf, ob er dabei ist oder nicht. Jeder denkt, er ist bei den anderen und so bleibt er einfach zurück. Gar nicht verwunderlich also, dass es eine Weile braucht, bis seine Eltern feststellen, dass er fehlt. Und dann beginnt die Suche. Erstmal bei den Verwandten und Bekannten und dann in Jerusalem. Man kann sich schon vorstellen, wie es Maria und Josef ging, als sie 3 Tage lang nach ihrem 12-jährigen Sohn gesucht haben. Und nach diesem Sorgen und Bangen finden sie ihren Sohn. Er sitzt da zwischen den Lehrern und diskutiert mit ihnen. Nicht wie die Schüler zu ihren Füßen, nein, auf Augenhöhe. Eigentlich völlig undenkbar für einen 12-Jährigen. Aber dafür haben seine besorgten Eltern gar keinen Blick. Das fällt ihnen erstmal gar nicht auf. Als Antwort auf die Frage, warum er denn nicht bei der Familie geblieben ist und warum er seinen Eltern eine so schmerzhafte Suche zugemutet hat, antwortet Jesus ganz einfach und doch völlig unverständlich für seine Eltern. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Da zeigt es sich, Jesus ist eben kein normales Kind. Und genau das scheint sich bisher nicht so wirklich gezeigt zu haben. Es gibt wilde Theorien und Geschichten zu Jesu Kindheit, aber tatsächlich sagt uns die Bibel relativ wenig darum. Er ist eben nicht das Kind, das auf Wasser tanzt oder dem beim Angeln die Fische direkt in den Eimer springen. Nein, er scheint ganz normal aufgewachsen zu sein. Das Unverständnis seiner Eltern zeigt, dass sie wohl bisher ein ganz normales Kind großgezogen haben. Und gerade deshalb fällt es ihnen wohl so schwer zu begreifen und zu verstehen, wer ihr Sohn eigentlich ist und zu was er fähig sein wird. Denn trotz aller Ankündigungen, die Maria, das lesen wir ja früher im Lukas-Evangelium, in ihrem Herzen bewahrt hat und den Verheißungen, die mit seiner Geburt einhergehen, zeigt sich Jesu Göttlichkeit doch nicht ständig wie in den alten Bildern mit einem Heiligenschein und einem Leuchten. Nein, es sind doch eher die kleinen Momente, wie diese hier im Tempel, die erkennen lassen, was für eine Weisheit, was für ein Verständnis dieses Kind durch seine Göttlichkeit schon mitbringt. Denn Jesus ist von Geburt an eben genau das. Ganz Mensch, Kind seiner Eltern und trotzdem ganz Gott. Ganz Mensch wächst er in Jerusalem, wächst er in Galiläa als Teil seiner Familie mit allen Erwartungen und Verpflichtungen auf. Als Erstgeborener der Familie hatte er sicherlich viele Erwartungen, mit denen er da umgehen musste. Er ist in die Familienstrukturen eingebunden und kehrt auch nach dieser Geschichte im Tempel dorthin wieder zurück. Er bleibt nicht im Tempel, er geht wieder zurück zu seiner Familie. Und dennoch ist er ganz Gott und braucht die Verbindung zu seinem himmlischen Vater. Er sagt ganz bewusst nicht, ich möchte aber im Tempel bleiben oder ich will im Tempel bleiben. Nein, er sagt, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Es sind sehr bewusste Worte, die er wählt. Und es sind übrigens die ersten Worte, die die Bibel überhaupt von Jesus berichtet. Jesus muss bei seinem Vater sein. Sein göttliches Wesen braucht die Gemeinschaft mit dem Höchsten. Doch, was bedeutet denn diese Erzählung aus Jesu Kindheit nun für uns? Es gibt in der Auslegung verschiedene Theorien. Manche beschäftigen sich damit, wie Jesus sich als Kind entwickelt hat und wann er ein Bewusstsein für seine Göttlichkeit entwickelt hat. Andere beschäftigen sich damit, wie er wohl erzogen wurde, wie Maria und Josef ihre Rolle als Eltern ausgefüllt haben. Ganz verschiedene Möglichkeiten gibt es dazu. Aber ich möchte heute einen anderen Schwerpunkt setzen. Für mich geht es in dieser Geschichte darum, im Haus des Vaters, in seiner Nähe und seiner Gegenwart sein zu müssen. Als Nachfolger Jesu sind wir Kinder Gottes. So lesen wir es zum Beispiel im ersten Johannesbrief. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Oder wie es Paulus im Brief an die Epheser in Kapitel 2 formuliert. Ihr seid also nun nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Durch Gottes Liebe und Jesu Tod am Kreuz ändert sich für uns die Beziehung. Wir sind eben keine Fremden mehr, keine Unbeteiligten, die nur zusehen. Wir sind auch keine Gäste, die mal kurz vorbeischauen und dann wieder gehen. Nein, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Mitglieder der Hausgemeinschaft, Bestandteile und Zugehörige der Familie der Heiligen. Und damit haben wir eine ganz andere Verbindung zu Gott. Und deshalb brauchen wir, wie Jesus selbst, auch die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und warum wir diese Verbindung brauchen, das beschreibt Jesus im Johannesevangelium selber. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wir brauchen die Verbindung, um Frucht zu bringen. So wie eine Weinrebe eine gute Verbindung zum Weinstock braucht, um alle Nährstoffe zu bekommen und gute Trauben hervorbringen zu können, so brauchen wir die Verbindung zu Jesus und zu Gott. Wir müssen uns also nur mit dem Nötigsten versorgen lassen, um unser Leben zum Wachsen zu bringen und an Weisheit gewinnen zu können. Und wir brauchen diese Verbindung, um das ultimative Ziel zu erreichen, das ewige Leben in Gottes Gegenwart. Dazu braucht es nur eins: dranbleiben. Sollte doch eigentlich nicht so schwer sein. Einfach bleiben. Jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, denke ich mir, liegen bleiben wäre viel einfacher, als mich in Bewegung zu setzen und aufzustehen. Aber wenn es darum geht, bei Jesus und bei Gott zu bleiben, dann ist es irgendwie viel schwieriger. Denn es geht eben nicht darum, einfach im Bett liegen zu bleiben. Es ist kein Verweilen in einer Position, weil man nichts anderes tut. Nein, ich würde es eher damit vergleichen, dass man auf einer Luftmatratze im Meer liegt. Wenn man da nicht aufpasst und einschläft, landet man ganz schnell ganz woanders, als man eigentlich sein wollte. Man muss immer wieder gegen die Strömungen und Wellen ankämpfen, um nicht abgetrieben zu werden. Und diese Strömungen um uns herum, die können ganz schön stark sein, auch wenn sie manchmal sehr harmlos aussehen. Es gibt einfach so vieles in unserem Leben, das uns davon abhalten will, zu bleiben. Und es wäre oft auch so viel einfacher, sich einfach treiben zu lassen, mit dem Strom zu schwimmen. Aber es würde uns eben die wertvolle Verbindung kosten, die uns das ewige Leben bringen kann. Was können wir also tun, um zu bleiben? Zunächst mal ist Bleiben eine bewusste Entscheidung. Ich muss mich dazu entscheiden, zu bleiben. Es passiert nicht einfach, indem ich nichts tue. Und es heißt in dieser Welt immer wieder kämpfen gegen das, was uns von Gott wegziehen will. Es heißt an Jesus festhalten, in den Stürmen und auch in den harmlos scheinenden Flauten. Wie Jesus müssen wir uns dazu entscheiden, einfach im Tempel zu bleiben und Zeiten in Gottes Gegenwart zu suchen. In seiner Nähe, ganz bewusst. Ob nun an den Sonntagen, in der Kirche, im Gottesdienst, im täglichen Beten oder Bibellesen, in Spaziergängen, in denen wir Gott in der Natur entdecken, oder beim morgendlichen Kaffee oder Tee, bei dem wir Jesus von unserem Tag erzählen. Tempelzeiten mit Gott können ganz unterschiedlich aussehen. Und jede und jeder von uns muss auch immer wieder schauen, welche die richtigen Formen sind. Wir brauchen Formen, die uns helfen, dran zu bleiben. Und die können sich auch durchaus verändern. Je nach Lebensabschnitt, äußeren Umständen oder für die Outdoor-Christen unter uns vielleicht sogar nach Jahreszeiten. Egal, wie eure Tempelzeit aussieht, wichtig ist, dass sie nicht aus den Augen verloren wird. Zeit in Gottes Gegenwart sollte nicht unser persönlicher Kevin-Moment sein, wo wir erst viel zu spät merken, dass jemand, dass etwas fehlt. Wir müssen uns immer wieder ganz bewusst ausrichten und unser Ziel definieren, um in der richtigen Spur zu bleiben. Jesus hat es in seiner Zeit auf der Erde immer wieder erlebt, wie Menschen, die anfänglich sehr begeistert mit ihm unterwegs waren, sich dann doch abgewendet haben. Auch seine Jünger waren davor nichts und nie so ganz hundertprozentig sicher. Und auch wir laufen eben immer wieder Gefahr, die Verbindung zu verlieren und in unserer alltäglichen Betriebsamkeit Jesus und Gott aus dem Blick zu verlieren. Deshalb hoffe ich sehr, dass wir immer wieder das vor Augen und im Ohr und auch im Herzen haben, was Petrus Jesus auf die Frage antwortet, ob er sich auch abwenden will. Simon Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Den Weg zum ewigen Leben, den wollen wir gehen. Und dieser Weg, der kann nur in Verbindung mit Jesus, mit dem Weinstock gegangen werden. Deshalb schließe ich mich Simon Petrus an. Herr, wohin sonst? Als mit dir und zu dir.